hat Karl Lauterbach Schnittchen gereicht oder selbst gebackenes? Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn der Bundesgesundheitsminister einlädt?
Wenn ich das aber höre, dass die Quartalsbezogenheit abgeschafft werden soll, das ist sicher sinnvoll. Ob wir dann entlastet werden zum Beispiel und viel mehr Zeit für unsere Patienten haben, das ist die andere Frage.
Also ein Krisengipfel und eine schmale Ankündigung sind jetzt nicht der Systemwechsel per se.
Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Mit Christian Köhler, Christian Sommerbrot und Marc Hanefeld.
Unser Thema heute: Ärzte treffen den Gesundheitsminister, Krisengipfel der ambulanten Medizin.
So, hallo ihr beiden. Hallo Marc, hallo Christian.
Moin.
Hallo Marc, hallo Christian, ja, das ist ja lustig.
Hallo Christians.
Wir sollten uns für die zwei Christians mal was ausdenken.
Genau, ja, römisch 1 und 2, ja.
Genau, wie beim Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz.
Genau, stimmt, ja. So, Marc hat ein bisschen gesoffen gestern, der ist ein bisschen stimmlediert, ne, wie wir gleich hören werden.
Na.
Time out, so würde ich das nicht formulieren.
Marc, wie geht's dir?
Ja, geht, ne? Also ich glaube, ich fiebere ein bisschen auf. Ich habe einen Kindergartenkind und ich glaube, der hat was mitgebracht, aber ich versuche meine Stimme so ein bisschen so zu halten, dass es nicht schlimm wird.
Okay, ja, wir kommen da irgendwie durch, genau. Ja, wir wollten uns unterhalten über den Krisengipfel der ambulanten Medizin, der am 9.01. jetzt im Bundesgesundheitsministerium stattgefunden hat. Und zwar hat er angesichts der angespannten Lage in den Praxen, Herr Karl Lauterbach, die Vertreterinnen und Vertreter der niedergelassenen Ärzteschaft zu einem Krisengipfel zur Zukunft der ambulanten Versorgung eingeladen. Und teilgenommen haben dann neben dem Hausärztinnen- und Hausärzteverband auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Bundesärztekammer, der Virchow-Bund und Vertreter der Kassen. Tino, erste...
Und, ja? Und die Kinder- und Jugendärzte, darfst du nicht.
Okay, ja, die hatte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, Tino, die erste Frage mal an dich. Also bevor wir jetzt zu den Ankündigungen des Ministers kommen, du bist ja im Bundesvorstand des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes. Du warst selber nicht bei dem Krisengipfel dabei. Du warst, glaube ich, mit der Family auch im Skiurlaub, ne? Was hast du denn so an Insider-Informationen da aufgeschnappt aus der Runde, die du gern mit uns teilen möchtest? Was wurde dir da intern aus der Sitzung berichtet? Also hat Karl Lauterbach Schnittchen gereicht oder selbst gebackenes? Trinkt man da im Bundesgesundheitsministerium den Kaffee mit Kondensmilch? Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn der Bundesgesundheitsminister einlädt? Wie war denn die Atmosphäre? Da kannst du doch bestimmt ein paar Internas durchstechen.
Ja, also die Atmosphäre war überraschend entspannt. Es war ja ein eigentlich auch vorgeplanter Gipfel gewesen, muss man sagen, weil ganz viele Themen, die Lauterbach angesprochen haben, eigentlich schon seit längerer Zeit im Gespräch sind zwischen den verschiedenen Playern, die aber nicht wirklich zum Zuge kam, muss man sagen. Und das war eigentlich das Vorspiel vom letzten Jahr, was wir hatten. Da haben ja deutschlandweit die Ärzte seit Anfang des Jahres immer wieder Protestveranstaltungen gemacht. Im Sommer ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit einer großen Veranstaltung dazugekommen. Die Apotheken haben in Hessen gestreikt. Und zum Ende des Jahres dann gab es nochmal eine große Online-Protestaktion des Hausärztinnen und Hausärzteverbandes und diese Praxisschließungen zwischen den Jahren. Und all das hat den Druck so sehr auf den Gesundheitsminister erhöht, dass er zu diesem Krisengipfel eingeladen hat. Und relativ kurzfristig und wieder typisch für Karl Lauterbach, er hat Ankündigung die Medien dazu eingeladen. Die Einladung kam dann tatsächlich erst später. Ja, man wusste, man ist eingeladen, aber die Einladung kommt erst noch. Und das ist aber so ein Muster, das bei Lauterbach immer wieder vorkam. Und das Treffen ist dann relativ nüchtern. Das sind große Büroräume, wo man sich trifft. Da stehen natürlich das klassische Schnittchen Wasser und diverse Softdrinks und natürlich Kaffee, der ja. Grundsatz einer jeden Diskussionsdebatte. Und dann setzen sich die verschiedenen Vertreter an einen Tisch und diskutieren diese Probleme durch. Jetzt muss man natürlich sagen, dass, das kann man schon mal so ein bisschen vorausgreifen, dass auf diesem Krisengipfel ganz, ganz viel im Zentrum dessen war, was der Hausärzteverband eigentlich so das ganze letzte Jahr Lauterbach immer wieder vor die Haustür getragen hat.
Ja.
Und dementsprechend kam das zum Zuge. Und von fachärztlicher Seite, die ja bei diesem Krisengipfel tatsächlich so ein Stück weit links liegen lassen geworden sind, kamen da erstmal nicht so viele Vorschläge. Da waren viele Forderungen, aber wenig Vorschläge. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir haben das jetzt gesehen, die Kinderärzte haben den ersten Schritt gemacht, weil der politische Druck im Herbst 22 so hoch war aufgrund der Krankheitswelle, dass man diese Entbudgetierung bei den Kinderärzten gemacht hat. Damals wurde es dann den Hausärzten auch versprochen, abgesehen davon stand es im Koalitionsvertrag. Auch dem ist man jetzt gefolgt. Und langfristig muss man natürlich sagen, wird das sicherlich auch die Fachärzte früher oder später erreichen.
Wir können uns ja mal anhören, was Karl Lauterbach in der Pressekonferenz danach zum Gipfel gesagt hat.
Wir sind am Vorabend einer sehr großen Reform in der Art und Weise, wie wir Hausärzte, aber auch Fachärzte vergüten wollen. Auch in diesem Bereich sind wichtige Strukturreformen in den letzten Jahren ausgeblieben. Das hat dazu geführt, dass die Praxen derzeit sehr bürokratisch arbeiten müssen, dass es aber auch Ungerechtigkeiten in der Honorierung gibt und dass die Art und Weise, wie wir honorieren, nicht vorbereitet ist auf die digitale Zeit, in die wir jetzt vorstoßen in der Versorgung, in der Hausarztpraxis wie in der Facharztpraxis. Was ist im Konkreten von uns jetzt geplant? Worum ging es heute? Zunächst einmal, wir werden bei den Hausärzten eine Entbudgetierung vornehmen. Das wird im Versorgungsstärkungsgesetz, wird das also gemacht werden. Dieses Gesetz werden wir im Januar noch öffentlich machen. Wir werden darüber hinaus auch also eine neue Art und Weise, wie Hausärzte vergütet werden, einführen. Dabei werden Vorhaltepauschalen eine Rolle spielen, so ähnlich wie Sie das aus dem Krankenhaussektor jetzt schon kennen. Also indem die Praxen, die besonders bedeutsam sind für die Versorgung, die viele Patienten versorgen, die Hausbesuche machen, die sozusagen die Versorgerpraxen sind, die werden eine Pauschale bekommen, einfach für die Vorhaltung dieser Leistung. Und dann wird es für die Versorgung von Patienten darüber hinaus noch eine Jahrespauschale geben. Das ist eine große Reform. Wir verabschieden uns damit von der Quartalspauschale. Wir wollen hier mit einem Einschreibesystem arbeiten. Das heißt, man schreibt sich beim Hausarzt seiner Wahl ein. Dafür bekommt der Hausarzt dann eine Jahrespauschale. Und wie oft man dann bei diesem Hausarzt tatsächlich versorgt wird, liegt dann im Ermessen des Hausarztes. Wir wollen auch die Praxen, die Hausarztpraxen, entökonomisieren. Also, dass nicht im Vordergrund steht, wie oft muss ich den Patienten einbestellen, um das volle Honorar auslösen zu können, sondern die Vorhaltepauschale und diese Ganzjahrespauschale, die gibt es für die Einschreibung. Und dann wird auf medizinischer Ebene entschieden, ob da tatsächlich der Besuch in der Praxis notwendig ist.
Jetzt würde mich mal interessieren von euch zwei, das sind jetzt alles Dinge, die Lauterbach gesagt hat, die mich das letzte Jahr permanent oder die letzten 2 Jahre permanent begleitet haben. Wie war das denn, wie hat sich das denn für euch angehört? Ihr seid ja nicht so jetzt in der Berufspolitik drin. Wie war das denn für euch, als ihr das gehört habt?
Ja, also ich musste da an dich denken, ehrlich gesagt, weil du hast ja gesagt, oft ist es so, dass diese Sachen gutes Plakat sind. Und dann muss man gucken, was letztendlich die Referentenentwürfe hervorbringen. Und da muss man eben sehen, was kommt davon wirklich in den Praxen an. Und da sind ein paar Dinge genannt worden, auch Entbürokratisierung und so weiter. Das muss man ja erstmal auch mit Leben füllen. Also Entbürokratisierung bedeutet erstmal weniger Regeln. Und wenn ich das aber höre, dass die Quartalsbezogenheit abgeschafft werden soll, das ist sicher sinnvoll. Ob wir dann entlastet werden zum Beispiel und viel mehr Zeit für unsere Patienten haben, das ist die andere Frage, genauso wie bei der Elektronisierung oder Digitalisierung. Denn ich verbringe ja meine Zeit und meine Sprechstunden nicht mit dem Ausstellen von Rezepten, sondern die Leute haben Beratungsanlässe und machen deswegen Termine. Und da habe ich dann nicht weniger davon. Trotzdem denke ich, dass es da echt einige Punkte gibt, die, wenn sie richtig ausstaffiert sind, auch uns und unseren Patienten vor allen Dingen auch einiges bringen können.
Mensch, Marc, mit deiner Stimme, du solltest mal zum Doktor gehen.
Vielleicht.
Christian, wie kam es bei dir an?
Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das inhaltlich füllt. Also er hat ja zwei Sachen gesagt. Also zum einen eine hausärztliche Vorhaltepauschale für echte Versorgerpraxen, wie er gesagt hat. Also Praxen, die jetzt maßgeblich der hausärztliche Versorgung aufrechterhalten und die Hausbesuche machen, die auch eine Mindestanzahl wohl an Versicherten behandeln, also eher große Praxen. Keine Ahnung, wie er das gemeint hat, da bin ich mal sehr gespannt drauf, was da für Zahlen dann notwendig sind, um diese Vorhaltepauschale dann auch abzurufen, ganz konkret. Weil vielleicht habe ich mir schon überlegt, ist das so ein bisschen Vorbau auf die großen Versorgungszentren, die Gesundheitskioske etc.? Keine Ahnung. Und dann ist es natürlich so, dass im Prinzip das sehr sinnig ist, dieser Jahresbezug statt dem Quartalsbezug einzuführen. Aber auch das wird dann natürlich sehr interessant, wie hoch dann die Vergütung für den einzelnen Arzt-Patient-Kontakt gestaltet wird. Also letztlich ist es eine Ausgestaltung. Ich finde das generell eine sehr fast schon visionäre Idee, fast schon visionären Ansatz, den er da hat. Sind ja auch übrigens alles Ideen, die, wissen wir jetzt, seitdem wir uns mit der Zukunft des Gesundheitssystems in unserer Miniserie beschäftigt haben, alle im Gutachten des Sachverständigenrats von 2018 eigentlich so aufgeführt sind. Da wurde das auch schon verbalisiert, dass das Sinn machen würde. Ich glaube, dass es viel Verwaltungsarbeit schon einsparen kann, dass unsere Tresen da entlastet werden. Aber wie Marc auch sagt, ne, wir in der Sprechstunde werden das wahrscheinlich nicht spüren, weil wir mit den Patienten, die jetzt ihre Rezepte am Quartalsanfang holen, zeitlich jetzt nicht so besonders ausgelastet sind. Ja, insofern, ich bin sehr gespannt letztlich auf den Referentenentwurf, aber es ist schon mal eine Reform, die da angegangen wird, die so jetzt in den letzten, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren bisher nicht angedacht wurde. Also das ist schon wirklich ein großer Wurf.
Es ist eine große Ankündigung. Und der große Wurf wird, ist genau das, was auch in den Medien jetzt diskutiert wird, weil natürlich, das habt ihr zwei auch so ein Stück andiskutiert, sind da Chancen, sind da auch Gefahren drin, was ist eine Versorgerpraxis, wie wird das definiert? Das sind jetzt alles Fragen, die sich eigentlich erst in Zukunft ergeben. Also es kommt jetzt erstmal ein Referentenentwurf raus, wenn Lauterbach das richtig angekündigt hat, wird der erste Teil zumindest jetzt im Januar im Versorgungsgesetz 1 stehen. Und dann muss das ja in erster, zweiter und dritter Lesung durch den Bundestag. Dann wird es verabschiedet und erst dann geht das in die Selbstverwaltung. Das kann gut sein, dass Lauterbach selber überhaupt nicht definiert, was eine Versorgerpraxis ist, sondern die feinen Definitionen dann der Kassenärztlichen Bundesvereinigung überlässt. Und da muss man natürlich sagen, dass wir mittlerweile ja auch viele Fachärzte haben, die auf hausärztlichem Sitz weniger der hausärztlichen Versorgung dienlich sind, sondern besondere Subgruppen machen, die da drin sind. Das sind natürlich Kollegen, die wir brauchen. Das sind die Schmerztherapeuten, das sind die Diabetologen. Aber da sind natürlich auch andere Kollegen dabei, die sagen wir mal, ein kreatives Modell fahren. Und das ist natürlich eine ganz große Frage, wie man die rausdefiniert. Also das ist ganz, ganz viel Arbeit, die auf uns zurollt. Die nächsten 2 Jahre werden berufspolitisch hochgradig spannend werden auf allen Ebenen, weil wir praktisch auf allen Ebenen auch zusammenarbeiten müssen. Das Tolle an der Vorhaltepauschale, die Lauterbach erwähnt hat, dass diese Jahrespauschale, das sind ja Strukturen, die in der hausarztzentrierten Versorgung im Ansatz bereits schon angedacht sind und jetzt im Grunde genommen auf ein neues Level gehoben werden. Und es gibt schon viele Abläufe unserer Praxis, die daran gekoppelt sind, wie bestimmte Vergütungsformen sind oder wie die Industrie bestimmte Medikamente bereithält. Also das klassische Beispiel ist dieses 100er-Pack. Ja? Jeder von uns weiß, dass ein Schilddrüsenpatient, Patientin, die sonst nichts anderes hat, frühestens eigentlich nach einem Jahr wieder sieht, aber sie kommt dreimal in die Praxis, um ihre immer gleichbleibende Schilddrüsendosis abzuholen. Und nur wenn sie sich schlecht fühlt, dann hat sie bei Marc einen Beratungsanlass. Ja, so. Und das sind Patienten, die wir vielleicht gar nicht so sehr in der Praxis brauchen. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, wir entvölkern die Praxis, sondern das ist ja schon ein Schritt, wenn 10 oder 20% der Patienten nicht so häufig in die Praxis kommen müssen. Das entlastet vor allen Dingen unseren Empfang und unsere Mitarbeiter. Das mag sein, dass unsere Sprechstunde vom Erleben sich nicht allzu sehr ändert. Aber die Arbeitsbelastung der MFAs an der Anmeldung kann sich schon erheblich belasten. Und dann kommt, das greife ich jetzt mal gleich so ein bisschen vor, natürlich auch der übliche Kritiker, der dann natürlich sagt, kostet mich das nicht Geld? Wird das nicht eventuell günstiger vergütet, wenn ein Patient nicht kommt? Und was bedeutet das dann letztendlich für meinen Geldbeutel? Auch diese Frage werden wir mit Sicherheit in der nächsten Zeit ganz eifrig auf allen Ebenen, berufspolitischen Ebenen diskutieren müssen.
Ich denke, dass das auch darauf hinausläuft, dass man als Praxis mehr Patienten behandeln wird, auch vielleicht aus finanziellen Gründen behandeln wird müssen, weil wir ja auch einen Fachkräftemangel ja auch darauf zusteuern, auf allen Ebenen, jetzt ärztlicherseits, MFA-seitig, generell im medizinischen Fachpersonal.
Auch und bei Politikern.
Ja, da haben wir das schon eine Weile.
Auch die erwischt es.
Nee, aber das heißt, es wird ja auch gar nicht anders gehen, als dass wir in unseren Praxen einen höheren Patientendurchsatz haben werden. Sonst kriegen wir einfach in 10 Jahren, wenn 20, 30, 40% der Kollegen nicht mehr da sind, sonst kriegen wir da ein Problem. Das heißt, das ist möglicherweise auch schon ein bisschen darauf ausgerichtet, dass wir auch mehr Patienten in kürzerer Zeit behandeln werden müssen.
Ein anderer Punkt, den Lauterbach angesprochen hat, hattest du jetzt gar nicht so drin, war natürlich das Thema Digitalisierung. Und das ist natürlich lustig, wenn der Patient sein Nachfolgerezept in der Praxis online bestellen kann, was weiß ich, per E-Mail oder per Messenger, je nachdem, was die Praxis eingerichtet hat. Und der Patient aber in die Praxis kommen muss, um seine Versichertenkarte einzulesen. Mhm. Also gerade dieser Bezug auf chronisch kranke Patienten, die wirklich jedes Quartal kommen, da ist es sicherlich sinnvoll, ein anderes Vergütungsmodell einzuführen, das auch eine andere Systematik festlegt. Und damit fällt ganz vieles weg. Also auch diese DMP-Untersuchung, die ja alle 3 Monate stattfindet. Und wir haben ganz viele Patienten, wo man sagt, man macht es im Grunde genommen nur, damit man so irgendwie bei der Stange hält und nicht, weil es wirklich medizinisch sinnvoll ist.
Wir hören uns nochmal an, was Karl Lauterbach gesagt hat zu noch anderen Dingen, die dort auf dem Krisengipfel besprochen worden sind. Da ging es um eine Bagatellgrenze für Wirtschaftlichkeitsprüfungen, um Hybrid-DRGs, die sicherlich für Fachärzte sehr interessant wird. Und am Ende hat er auch noch sogar was zur GOE, zur Gebührenordnung für Ärzte gesagt.
Wir haben auch für den Bereich der Facharztversorgung zahlreiche Veränderungen heute vorgetragen. Eine ganz wichtige ist der fast vollständige Verzicht auf die sogenannten Arzneimittelregresse. Dieser sogenannte Arzneimittelregress, der wird mit einer Bagatellgrenze jetzt umgesetzt, dass 80% der derzeitigen Regressfälle entfallen werden. Wir werden darüber hinaus die sogenannten Hybrid-DRGs also verstärken. Und da gibt es dann nur noch einen Preis. Also eine Hybrid-DRG ist ist ein Fall, der kann stationär oder ambulant gemacht werden. Dafür gab es derzeit 2 Preise und wir werden das System so zusammenführen, dass es einen Preis gibt, sodass dann in der Regel die ambulante Versorgung die Versorgung der Wahl sein wird und nicht die stationäre, weil sie besser bezahlt wird. Daran gehen wir ran. Wir werden auch prüfen, ob wir an die Gebührenordnung für Ärzte in der privaten Versicherung und bei der Beihilfeversorgung noch einmal herangehen. Das wird aber geprüft werden im Rahmen einer größeren Prüfung, wo wir uns überlegen werden, gehen wir noch mal an das Verhältnis von privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung heran. Aber wie gesagt, ergebnisoffen werden wir da rangehen.
Ja, da hätte ich ja einen guten Vorschlag für ihn, wenn er jetzt nochmal ran will an die GOE, also nach 40 Jahren nochmal ran. Er könnte einfach alles 30% erhöhen vom Eurosatz her und dann wären wir ungefähr nicht ganz da, was dem realen Inflationssatz entspricht und dann hätte man das ganz schnell und unbürokratisch gelöst, ist meine Meinung dazu.
Jein, also hausärztlich stimmt das, weil unsere Leistungen in dieser alten GUE tatsächlich weitestgehend abgebildet sind. Da ist relativ wenig, was fehlt. Aber bei den Fachärzten sind doch mittlerweile viele Maßnahmen dazugekommen, auch in der Labormedizin, die im GUE nicht wirklich abgebildet sind und mit so komischen Hilfskonstrukten abgerechnet werden müssen. Also eine Modernisierung der GUE macht sicherlich Sinn. Aber die liegt vor und die hat Lauterbach eigentlich ursprünglich mal abgelehnt und hat gesagt, während seiner Zeit als Minister wird er diese GUE-Reform nicht umsetzen. Also auch hier sieht man tatsächlich, dass der Druck von der Basis hier da zum Umdenken führen kann.
Ich glaube, das wird aber auch ein bisschen intern schwierig für ihn. Ich glaube, das muss er mit den Koalitionspartnern auch besprechen, so wie ich das rausgehört habe. Das ist jetzt keine Entscheidung von ihm allein, oder?
Christian, wusstest du, dass Demokratie manchmal blöd ist? Man muss mit Leuten reden.
Ja, hat er sich ein schwieriges Klientel ausgesucht.
Ja, also natürlich ist das jetzt alles ein Debattenthema und natürlich ist das jetzt ein Punkt, wo man auch diese Debatte ganz aufmerksam verfolgen muss und sich dann eventuell auch nochmal von hausärztlicher Seite zu Wort melden muss oder von fachärztlicher Seite, weil tatsächlich in der Politik, was man ja bis heute immer wieder sieht, ein ganz großes Missverständnis da ist, was die ambulante und stationäre Medizin betrifft. Und diese Fokussierung auf die stationäre Medizin ist ja jetzt durch den Krisengipfel nicht rum. Der Erfolg des Krisengipfels war, dass überhaupt erstmal zugestanden wurde, dass die ambulante Medizin sich ebenfalls in einer Krise befindet und nicht nur das Krankenhaus. Mhm. Im Grunde genommen haben wir das ja auf ganz vielen anderen Bereichen auch. Also wir haben eine Politik, der jahrzehntelange Füße stillhalten und möglichst wenig bewegen. Und das sieht man im Gesundheitssystem, das sieht man im Schulsystem, das sieht man bei dem Energiewirtschaft. Also wir haben ganz viele Bereiche, wo wir schon viel früher hätten mit Innovationen reingehen müssen.
Weil wir gerade darüber gesprochen haben, was wir denken, was das für unsere Praxen bedeutet, können wir uns mal anhören, was Karl Lauterbach denkt, was das für die Praxen bedeutet. Das hat er am Ende der Pressekonferenz, am Ende seines Statements nochmal zusammengefasst.
All das, was wir jetzt machen, das wird sehr bedeutend, werden große Honorarreformen sein. Das ist keine Frage, dass das eine komplette Veränderung geben wird, wie wir Ärzte in der Praxis bezahlen werden. Also das wurde auch eben von allen Beteiligten, wurde das zum Teil anerkannt, zum Teil wurde auch gewarnt, diese Warnungen, dass es eine sehr komplizierte Reform ist. Das hat sich schon gezeigt in der Vorbereitung der Reform. Wir arbeiten seit Monaten daran. Und das ist eine große Honorarreform, die wird verändern, wie in den Praxen vorgegangen wird. Das hat eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie in den Praxen gearbeitet wird. Wir haben aber hier zu beachten, all das wird nur funktionieren, wenn wir in Zukunft genug Ärzte überhaupt haben, die diese Praxen füllen können. Und dafür brauchen wir eine größere Zahl von Medizinstudenten, weil hier werden wir in einem der Gesetze, die jetzt kommen, wahrscheinlich im Versorgungsstärkungsgesetz 1, werden wir auch einen Vorschlag machen, dass die Zahl der Medizinstudenten und Studentinnen um 5.000 pro Jahr erhöht wird, weil wir da sonst einfach nicht die Manpower haben werden, um aus einer Mangelbewirtschaftung in den Praxen herauszukommen.
Ja, also wir sind sehr gespannt, was dann dieses Versorgungsstärkungsgesetz uns bringt. Ich habe gelesen, es muss bis 24.04., also bis Ende April im Bundeskabinett verabschiedet werden, damit diese Änderungen zum 01.01.2025 auch in Kraft treten können. Also viel Zeit ist da jetzt nicht mehr, ne?
Nein, das ist ganz, das ist wie gesagt ein echter Galopplauf jetzt zum Ende hin. Und Es ist auch nicht so, dass alle Veränderungen, die Lauterbach angekündigt haben, jetzt gleichzeitig kommen. Also wie gesagt, wir müssen da tatsächlich den Referentenentwurf abwarten, weil da sind sehr, sehr viele Ankündigungen, die man jetzt natürlich ganz positiv sehen kann, wo man sagt, ja, wir freuen uns darauf, diese Zukunft mitzugestalten auf diesem Weg, weil ganz viele Ideen drin sind, die wir vom Hausärzte- und Hausärzteverband eigentlich seit Jahren in die Politik tragen. Aber auf der anderen Seite ist da natürlich noch wirklich richtig viel Arbeit. Also ein Krisengipfel und eine schmale Ankündigung sind jetzt nicht der Systemwechsel per se.
Ja, also ich habe ein italienisches Sprichwort übrigens. Das ist wirklich eins meiner Lieblingssprichwörter, was mir dazu spontan eingefallen ist nach dem Gipfel. Und zwar, das heißt, ich kann nicht so gut Italienisch, also eigentlich gar nicht, aber das heißt tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Und das heißt übersetzt, zwischen Sagen und Machen liegt das Meer.
Ach ja, das hat so was Hemingway-mäßiges.
Ja, ne? Passt doch. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Christian Sommerbrot und Marc Hanefeld.
Unser Thema war Ärzte treffen den Gesundheitsminister, Krisengipfel der ambulanten Medizin.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihren Podcast abonniert und hinterlasst auch gerne einen Kommentar auf unserer Webseite das-arztgespräch.de. Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge, inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben, sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bella.